Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc, bei mir ist Tobi, hi.
Hi.
Und heute geht es um einen, ich sage es eigentlich oft, um einen besonderen Film, aber ich glaube, diesmal sind diese Lorbeeren hundertprozentig verdient. Der Film ist nichts, wenn nicht zumindest, in Anführungszeichen, besonders. Besonders wirsch, besonders einzigartig, besonders ehrlich. Wir diskutieren. Es gibt heute keinen direktes Thema, also ich will euch heute keine Lektion erteilen oder so. Wir wollen einfach nur mal einen richtig wirschen Film besprechen, den es eigentlich, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht geben dürfte. Aber dass es ihn gibt, ist eine schöne Sache und deswegen sprechen wir heute über Swiss Army Man. Also das Vollfilm-Regiedebüt der Daniels, das sind zwei Regisseure, die beide mit Vornamen Daniel heißen, weshalb die sich da so irgendwie so zusammengetan haben.
Ja, super einfach.
Berühmt geworden sind die mit Musikvideos. Darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein, weil es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die die gemacht haben, die ganz interessant sind. Aber wir reden auf jeden Fall erstmal über Swiss Army Man, denn ich glaube, so einen Film haben wir in der Form noch nie besprochen und ich glaube, das ist interessant, mal da so ein bisschen reinzugreifen, weil ich bin der festen Ansicht, dass wir möglicherweise ganz verschiedene Dinge aus dem Film herausgenommen haben oder mitgenommen haben, weshalb ich doch einfach direkt reinspringe und dich mal so frage, wie hat dir denn der Film gefallen?
Extrem gut. Also ich hatte den, glaube ich, 2016, ich hatte den Trailer gesehen.
Ja.
Und dachte damals, ah, Harry Potter in einem Film, der Trailer verrät ja schon so ein paar Sachen und wirkt vor allem ja extrem abstrus, so wie der restliche Film dann auch ist. Und damals dachte ich mir wirklich nur, what the fuck? Und hab's leider ein bisschen vergessen, dass es diesen Film gibt. Und da war ich dann doch sehr glücklich, dass du mich nochmal erinnert hast, dass es diesen Film gibt.
Und ich ja, und dass er jetzt
gucken
auf
konnte auf
Amazon Prime.
Genau. Und dieser Film, finde ich, hat auf so vielen unterschiedlichen Leveln mich begeistert und ja, fast schon glücklich gemacht, dass ich echt froh bin, den jetzt endlich mal gesehen zu haben. Und da weiß ich auch überhaupt nicht, wo man da am besten anfängt.
Aber ich glaube, das ist eigentlich schon die richtige Richtung. Du hast nämlich gesagt, der ist auf so vielen Levels interessant, weshalb ich doch eigentlich tatsächlich irgendwie jedes dieser Level ansprechen möchte.
Also Level 1 fand ich ja zum Beispiel, dass Daniel Radcliffe, der den Manny spielt, diesen Swiss Army Man, der sich nicht bewegen kann, aber extrem interessante Fähigkeiten hat. So ein bisschen Inspector Gadget, nur in ja,
tot.
Leblos, ja.
Richtig,
dass,
er hat...
Dass der einfach gebrandmarkt ist durch diese Harry Potter-Figur. Und ich finde, das ist der Film, mit dem er sich davon komplett befreit hat.
Das ist ein guter Punkt, über den ich auch auf jeden Fall sprechen möchte. Denn der Film würde nicht funktionieren oder der würde nicht mal im Annähern in den Bereich der Qualität geraten, wie er jetzt so steht, wenn nicht Paul Dano und Daniel Radcliffe beide so gute Performances abliefern. Also nicht nur ist der Film ja auch wirklich tiefgründig und existenziell, das ist eine Sache, auf die wir noch separat eingehen, aber die Chemie dieser beiden Figuren miteinander, wo einer eigentlich ja sogar nicht mal wirklich, also keine interne Chemie mehr hat, sondern eher nur noch externe, das ist schon bemerkenswert, wie gut das miteinander funktioniert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wobei beide Schauspieler wirklich tolle Sachen in ihrer Karriere gemacht haben, haben hier auf jeden Fall so ihre persönlichen Höhepunkte erreicht. Wenn nicht sogar, also ich meine, klar, Paul Dano, der ist auch in Oscar-prämierten Filmen gewesen, ne, der hat in Prisoners großartig gespielt, der hat in Little Miss Sunshine großartig gespielt, der hat in dem Biopic über die Beach Boys großartig gespielt, er hat There Will Be Blood fantastisch gespielt, also der hat eigentlich mehr gute Sachen gemacht als die meisten. Dennoch würde ich auch hier sagen, also das ist ja wirklich mal abgesehen von, es gibt ja ein Argument, dass der Daniel Radcliffe Charakter ja auch ein Teil der Einbildung von Hank ist, weswegen man schon sagen könnte, dass es in gewisser Weise, also innerhalb des Films auch eine One-Man-Show ist und der Leading Man ist halt Paul Dano und ich denke, der hat hier wirklich jede Form von Ego abgeschottet, von sich gestriffen, rausgelassen und hat einfach nur die Performance gezeigt, die dieser Film erfordert. Und dazu dann Daniel Radcliffe, der meiner Meinung nach wirklich nach seiner Harry Potter-Karriere wirklich die, also das wissen jetzt wahrscheinlich schon so manche, aber der wurde ja für Harry Potter entdeckt, weil seine Eltern in der Branche gearbeitet haben, so als Agenten und so, ne, für Schauspieler und sowas. Mhm. Und die haben ihn dann, ja, da so da rangetragen, einfach zu diesem Vorsprechen gebracht. Ich glaube, der hat, also der Vater von ihm ist immer noch sein Manager. Der entscheidet wirklich mit, also der legt dem Daniel dann die Sachen vor, die er sich angucken kann, wo er eventuell mitmacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch an der Entscheidung irgendwie mitwirken, was er macht. Und gerade was Daniel Radcliffe nach seiner Harry Potter-Karriere gemacht hat, ist, da sind so viele gute Filme bei, wo ich mir denke, ey Junge, du hast wirklich richtig gute Agenten, denn die Projekte, für die du dich entscheidest, die sind der Hammer. Und du hast recht, er hat sich damit wirklich von der Harry Potter-Rolle losgesagt. Der wird jetzt nicht mehr einfach als der Junge, der es überlebt hat, mit der Narbe angesehen, sondern ist vollkommen angekommen als Schauspieler. Er hat in Theaterstücken am Broadway gespielt. Also er nimmt es ernst und das merkt man. Und deswegen nehmen ihm die Leute auch ernst. Wenn man jetzt sich andere Harry Potter-Darsteller anguckt, also von den Kindern, Die Erwachsenen waren ja alle schon berühmte Schauspieler, aber die von den Kindern, Emma Watson hat jetzt ab und zu einen Film, also ich finde, sie ist jetzt nicht so super.
Hat die nicht in The Circle mitgespielt?
Ja, der war zum Beispiel richtig scheiße. Ja, die hat, wie gesagt, ab und zu macht sie ja einen Film und die ist auch sicherlich finanziell die erfolgreichste von allen. Die hat ja dann auch in Die Schöne und das Biest in dieser Realverfilmung, der auch eine Milliarde eingespielt hat, gespielt. Und ich finde sie in Ordnung so, aber ich glaube, kommt gut durch, weil sie einfach so mega hübsch ist.
Ja, die ist ja auch extrem hier feministisch eingestellt und oder kämpft sehr für die Rolle der Frau, was ja wirklich... Uns macht sie auch sehr gut.
Ja, ihren Aktivismus habe ich jetzt, das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Das hat ja, für mich jetzt keine Bewandtnis, ob sie eine gute Schauspielerin ist oder nicht. Aber mir geht es ja gerade um die Karriere nach Harry Potter als Schauspieler. Und hier dieser Typ, der den Ron gespielt hat, Rupert Grint heißt der, glaube ich.
Ed Sheeran meinst du, ja.
Der hat, ich glaube, der hat irgendwie so eine Netflix-Serie gemacht oder so, aber von... Ich glaube, ein großer Erfolg war das nicht. Also ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie runterreden, aber ich glaube, der hat jetzt schon so ein bisschen aufgegeben. Aber wenn man wirklich von Talent sprechen will, dann muss man Daniel Radcliffe erwähnen, denn ich denke, der hat sich tatsächlich weiterentwickelt und macht tolle Sachen. Also die IMDb-Page von ihm, also Sachen, die er nach Harry Potter gemacht hat, da ist jetzt ganz selten was dabei, was kacke war. Also er hat natürlich auch den ein oder anderen Blödsinnsfilm gemacht. Ich glaube, einer hieß Viktor Frankenstein. Das war mehr so ein Comicbook-Klamauk. Ich weiß noch nicht mal, ob das auf einem Comicbuch basiert, aber da sind trotzdem halt richtig gute Sachen bei. Horns zum Beispiel war mega gut. Dann hat er so einen Polit-Thriller gemacht, der hieß Imperium. Da spielte er so einen Undercover-Polizisten, der sich bei so Nazis einschleust. Richtig gut gemacht. Also die ein oder andere romantische Komödie ist jetzt auch dabei gewesen. Ne? The F-Word war so eine, die war ganz okay. Aber so insgesamt entscheidet er sich für Sachen, wo man ihn wirklich auch in einem anderen Licht sieht. Also in Horns zum Beispiel, da spielt er halt so einen Dämon. Also einen Typen, dem einfach so Teufelshörner wachsen so. Und auch die Regisseure, die er dann da hat, ne? Also Horns war jetzt zum Beispiel von Alexandre Aja, das ist halt mega visionärer Regisseur. Und so sehe ich jetzt auch die Regisseure von Swiss Army Man. Und da könnten wir dann vielleicht als nächstes drauf gehen. Also wir haben jetzt gesagt, die Performances sind super, aber das nächste Level ist, die Regie ist auch einfach super. Also die ist auch einfach extrem durchdacht. Also alles, was die Jungs haben, diese beiden Typen haben den Film ja nicht nur gedreht, gefilmt, die haben ihn auch geschrieben, was auch schon wieder ein totales...
Allein das ist ja schon ein Meisterwerk. Also gibt es da wirklich eine Romanvorlage? Wahrscheinlich leider nicht, ne?
Nee, das ist alles von denen.
Ah, okay. Hätte ja sein können, dass sie das auch noch irgendwie veröffentlicht haben, weil das würde ich gerne lesen, weil gerade wenn man sich diese beiden Charaktere anguckt und ich finde, Hank ist da auch ein bombastisch gutes Beispiel, wie tiefschürfend und vielschichtig man einen Protagonisten eigentlich aufbauen muss.
Ja, also da ist wirklich deswegen habe ich auch so vorhin ehrlich gesagt, weil da so viel Wahrheit drin ist, in der sich jeder irgendwie wiederfindet. Und dennoch ist das alles mit so einer Leichtigkeit versehen. Und das merkt man in der Bildsprache halt auch besonders. Ne? Die Regie ist so gut, dass allein nach der ersten Szene von dem Film wusste ich schon, dass ich den kompletten Film lieben werde. Weil die haben halt diesen besonderen Humor. Ja, die Daniels, die sind vor allem berühmt geworden durch Musikvideos und das bekannteste Musikvideo ist von dem Song Turn Down for What.
Ach was, echt?
Ja, und ich weiß nicht, hast du das Video mal gesehen?
Da hauen die sich doch gegenseitig die ganze Zeit durch die Decken ins,
durch die
ins
Decken,
nächste
genau.
Untergestoß. Das ist aber so geil gemacht.
Das genau, genau. Das ist nämlich, sowas hast du vorher noch nie gesehen und Das ist von denen. Und die haben durch dieses Musikvideo halt natürlich, der Song ist natürlich auch richtig durch die Decke gegangen, aber im wahrsten Sinne des Wortes, aber der ist natürlich durch dieses Musikvideo dann auch irgendwie aufgefallen, wodurch die möglicherweise in der Lage waren, so ein Feature-Film-Projekt umzusetzen, was ich echt toll finde. Und die haben vorher auch schon immer so kleine Kurzfilme gemacht. Einer zum Beispiel, der heißt Dogboarding. Der ist jetzt schon, ich glaube, der ist jetzt auch schon 10 oder 9 Jahre alt, aber der ist auch einfach total geil, weil die Jungs, die wissen, wie man diese Effekte, und wie auch schon in dem Turn Down for What Video und in Swiss Army Man, sieht man ja diese Effekte, die so ein bisschen wacky, crazy sind, aber dann so schön mit der Realität eingewoben, dass man schon genau hingucken muss, um zu sehen, wo da die Nähte sind. Und in Dogboarding, das ist einfach so ein Skater-Video, wo Skater so mit so einer Leine mit ihrem Hund zusammen laufen und dann irgendwann springen sie und dann wird der Hund zum Skateboard und dann skaten die auf ihren Hunden. Es ist total wirsch und ich weiß, wie sich das jetzt anhört. Aber wenn du einfach mal bei YouTube Dogboarding eingibst, es geht, glaube ich, 2 Minuten oder so, aber das ist so eine wunderschöne Montage von Skatern, die mit ihren Hunden gehen und dann irgendwann auf ihren Hunden skaten. Das sieht total gut aus. Und ich glaube, das war so der Funke, der die Anfangssequenz von Swiss Army Man entfacht hat, wo Paul Dano dann, nachdem er
sich umbringen möchte,
dann den Gürtel nimmt und dann die Leiche als Jetski benutzt. Und dann denke ich mir auch so, okay, sie haben sich weiterentwickelt von Hunden, die zu Skateboards werden, zu Leichen, die zu Jetskis werden. Alles mit praktischen Effekten. Also es ist klar, es ist digital und so bearbeitet, aber das sind halt praktische Effekte. Ne? Also
aber es sieht erstaunlich gut aus, finde ich, dafür.
Wenn man auf der Blu-ray die Behind-the-Scenes-Sachen guckt, dann kann man sich angucken, wie sie so ein Jetski mit Daniel Radcliffe-Gesicht nachgebaut haben. Ne? Also es ist total geil einfach.
Es gab ja auch so ein Dummy von Daniel Radcliffe für die ganzen Szenen.
Ja, mehrere sogar, ne?
Genau, und der
für
hat
die verschiedenen
aber,
Fähigkeiten, genau, die der Swiss Army Man, also der Schweizer Armeemann, da so drauf hat.
Aber die meisten Sachen hat er, ja, so gut es ging, eben selbst gespielt, ne? Also das finde ich auch wieder, das spricht extrem für ihn.
Ja, klar.
Also, obwohl er ja nur als Halbtoter da rumliegt und eigentlich bis zur 20. Minute noch nicht mal eine Sprechrolle hat.
Richtig.
Nur eine Kurzrolle.
Er muss die steife Leiche spielen, die in mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten Verwendung findet. Man kann auch sagen, Swiss Army Man ist Harry Potter und die existenzielle Bromance mit dem furzenden Korpus.
Ja, das.
wär so mein Harry Potter-Titel dafür?
Ich bin ja leider so ein super kindischer Kerl, der ja Furzwitz auch immer gut findet. Deswegen ist das ein Film, der mich natürlich auch noch anspricht. Das kann einem peinlich sein, sollte es vielleicht auch manchmal. Aber ich finde, es kriegt ja später noch so eine Substanz. Und das ist das Coole an der ganzen Geschichte.
Das war auch der Grund, warum ich den Film hier vorgemerkt habe. Weil du halt auch so einen leichten Dulli-Humor drauf hast. Das, also zumindest in dem, was du schreibst. Und hier mal ein Beispiel dafür, wie man es richtig macht.
Ja, so, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch geil, der wurde ja bei der Weltpremiere auf dem Sundance Festival vorgestellt und extrem viele haben den Film dann schon relativ frühzeitig verlassen, weil sie eben dachten, das wäre eine komplette Klamauk-Geschichte.
Ja, genau, das ist Sundance ist immer ein schwieriges Publikum, ne? Es ist viel Arthouse und so dabei. Schlimmer ist es, wenn solche Filme in Cannes oder so aufgeführt werden. Da buhen die Leute dann auch wirklich.
Ja, also, aber da gehört der auch nicht. Also, wobei, Ah, das kann ich immer schlecht einschätzen, was jetzt wirklich zu Cannes gehört. Da ist doch dann eher wirklich so die Hollywood-Dings,
Ja, na, natürlich, aber
ne? Ah.
Leute, die rausgehen, die verpassen halt was, ist okay, aber ich meine, es gibt einfach so die verschiedenen Typen Menschen, die dann
Ja.
verschieden auf sowas reagieren. Und wenn man denen halt die Synopsis irgendwie vorliest, dass ein suizidgefährdeter junger Mann eine Leiche am Strand findet und mit der dann Jetski fährt.
Ja.
Das ist schon mal ein bisschen schwierig zu verkaufen, kann man ja
Ja, aber
sagen.
ich, das ist richtig. Aber ich finde, wenn man dann wirklich tief in den Film mal hineinblickt und dem auch wirklich die Chance gibt und am Ende eben vielleicht begreift, das ist ein armer Junge, der irgendwie von zu Hause weggelaufen ist, der mit seinem Vater Probleme hatte, der vielleicht über seine Fantasie sich einen Freund gebastelt hat, der besondere Fähigkeiten hat. Je nachdem, wie man das interpretieren möchte, finde ich, ist das schon ein Film, der wirklich was, also wo einfach was hinter den Fürzen steckt, sage ich mal.
Genau, das ist ja eigentlich schon das nächste Level. Also wir hatten jetzt gesagt, die Performances sind gut, die Story ist wunderschön, einzigartig, wirsch und ja, also sowas hast du einfach noch nicht gesehen und das ist ja immer ganz toll zwischen all den Sequels und Prequels und Remakes und Reboots und all dem dann auch mal einen Film zu sehen, der so original ist, der wirklich mit nichts vergleichbar ist. Okay, es gibt wohl einen Film, wo der Vergleich natürlich erstmal ganz nahe liegt. Der heißt Weekend at Bernie's, wo so eine Jungstruppe, so eine Clique, so eine Party feiern und einer von denen stirbt und die Leiche dann einfach die ganze Zeit durch die Party tragen und dann so tun, als würde die noch leben, um niemanden den Spaß zu verderben. Ist halt so ein Film aus den 80ern, glaube ich. Kann man mal gucken, aber ich glaube, der ist nicht annähernd so tiefgründig wie Swiss Army Man. Aber dann die Ebene mit den Regisseuren, die tatsächlich einfach Eier haben, sich was trauen und in der Hinsicht mich an einen Regisseur erinnern, den wir relativ zu Anfang unserer Podcast-Aktion mal besprochen haben. Erinnerst du dich noch an Spike Jonze?
Ja,
Ja, bevor du es
warte.
jetzt googeln musst, Adaption.
Ach ja,
Und
natürlich, ja.
der ist ja nicht nur, also Adaption ist ja sogar eigentlich sein verständlichster Film, obwohl der ja schon ziemlich abgedreht war. Aber der ist ja mit Being John Malkovich und seinem Wild Things-Film ja auch rein visuell total wirsch und traut sich Sachen, die man so in Hollywood nicht sieht. Kann dann sogar berühmte Schauspieler dafür irgendwie begeistern. Und auch der hat seine Anfänge in Musikvideos gemacht. Und diese Musikvideos sind allesamt ziemlich crazy gewesen, weil er tatsächlich, Spike Jonze, war in seiner Jugend auch ein Skater und hat dann für die Beastie Boys zum Beispiel das Sabotage-Video gemacht. Also,
Stimmt, da haben wir damals drüber gesprochen, ja.
genau, darüber haben wir gesprochen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Daniels das so ein bisschen so für die Neuzeit emulieren. Also die besonderen Musikvideos, die einen ganz einzigartigen visuellen Stil haben. Und dann das Filmdebüt, was dann so eine gewisse. Weil genau wie Spike Jonze schafften die es ja nicht nur diesen Humor und diese Kookiness irgendwie rüberzubringen, sondern halt das Ganze auch mit so einer, in so einer. Ich versuche es so zu sagen. Dieser Film hat eine gewisse Melancholie, eine Trauer und eine ziemlich offensichtliche Bitterkeit, die aber in so einer Decke aus Unschuld eingehüllt ist. Denn alles, was wir da so erleben in dem Film, hat irgendwie so diesen hoffnungsvollen Blickwinkel. Ob er den jetzt verdient oder nicht, das wird sich in der Story dann im Laufe der Geschichte zeigen. Aber das Ganze kommt aber doch irgendwie von einem Ort der Unschuld, weshalb man auch nicht so direkt sagen kann, worum es in dem Film, also auch hier, man kann ziemlich genau sagen, worum es in dem Film geht. Aber das Tolle ist, und das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, dieser Film dürfte eigentlich gar nicht existieren. Die Sache ist, dieser Film hat so viele Ebenen, die alle funktionieren und die alle auf eine Art valide sind. Und ein Film von diesem Kaliber, der tut sich dann schon schwer, so eine Sache richtig gut zu machen. Und dieser Film schafft es einfach, so viele Sachen auf einmal gut zu machen, dass es halt eben so mir so ein bisschen den Kopf sprengt, wie die das geschafft haben. Denn
Ja, auf jeden Fall.
Wir können ja einfach mal die Story durchgehen. Geh doch mal mit mir einmal...
Ganz kurz anreißen quasi.
Genau, gehen wir mal lang. Wir sehen den Hank, der sich gerade aufhängen will, an so einer Klippe am Strand. Dann guckt sich das Meer an, er summt ein Lied. Und dann wird eine Leiche angespült. Und gerade in dem Moment, wo er eigentlich springen wollte, dann denkt er sich aber, hey, vielleicht lebt er ja noch, vielleicht kann ich den retten. Und versucht sich dann von seiner Schlinge zu befreien, die dann aber... Ja, wo er dann von dem kleinen, ich glaube, so einer Kühlbox oder wo er da draufsteht, rutscht er dann ab und er hängt sich dann selber wirklich richtig. Das war der Moment, wo ich schon wusste, okay, jetzt liebe ich diesen Film.
Das ist auch einfach ein Klassiker, ne? Denn das ist ja auch nicht das erste Mal vorgekommen, aber ich finde, es war trotzdem wieder originell erzählt. Und zu den Klischees müssen wir vielleicht nachher auch nochmal kurz kommen. Das finde ich ist nämlich auch noch eine geile Ebene, die sie da drin verwenden.
Genau, eins machen wir dann. Jetzt machen wir erstmal.
Genau, bleiben wir erstmal inhaltlich. Also er rennt dann zu der Leiche hin und.
Moment, erstmal. Er hängt dann natürlich an dem Seil, wo er sich dran aufhängen wollte. Und zum Glück reißt die natürlich. Also die Befestigung war nicht unbedingt so tragbar. Weshalb er dann auf den Boden fällt und hustend dann doch seinen Weg zu der Leiche schafft. Sonst wäre der Film natürlich auch ein bisschen kurz. Aber er bemerkt dann, dass diese Person, die da ist, dann tot ist. Allerdings beantwortet sie seine Rufe dann irgendwie mit einem sehr lauten Furz. Und das Gesicht in Paul Daniels, also der Ausdruck in Paul Daniels Gesicht ist dann so resignierend, sag ich mal.
Komplette Aufgabe.
So sehr, dass er dann den Gürtel von Manys Leiche rausnimmt. Und dann in einer wunderschönen Montage sehen wir dann einfach, wie er wieder auf der Kühlbox steht und das Seil wieder repariert mit dem Gürtel und sich denkt so, ah, okay, dann jetzt doch halt. Das war so schön geschnitten einfach, ich habe den Film damals in einer Sneak Preview im Kino gesehen und das ganze Kino hat gelacht, also auch da werden wahrscheinlich dann einige irgendwann gemerkt haben, oh, das ist jetzt nicht der Film, den ich erwartet habe, aber da war dann schon eigentlich so der Punch.
Ja,
und ab da geht's dann.
Das war auf jeden Fall so ein Punch, der dann einfach so den ganzen Film ja einleitet, ne? Wenn wir dann sehen, dass die Leiche eben dann in der Lage ist, auf dem Wasser zu fahren und Hank das versteht und ihn als Jetski benutzt, um dann eben wieder ans Festland gespült zu werden. Er versucht dann auch immer wieder mit seinem Handy Netz zu bekommen. Man sieht, dass da ein Mädchen drauf ist. Also er hatte eine Freundin, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall jemand, den er wahrscheinlich vermisst. Und so die nächste witzige Szene ist ja, er nimmt natürlich die Leiche mit, obwohl er da so ein bisschen auch mit sich hadert. Aber man merkt schon, dass da einfach diese gewisse Connection zwischen den beiden vorhanden ist.
Und deutet halt auch auf eine tiefe, tiefe Einsamkeit in Hank. Der ja dann irgendwie, also ich finde, da erkennt man schon, dass er mental, ich meine, klar, wenn man sich umbringen will, dann ist man mental nicht gesund, das ist klar. Aber da merkt man schon, dass er dann wirklich in Erwägung zieht, sich mit dieser Leiche anzufreunden.
Wobei man da ja noch sagen muss, das kriegt ja noch so ein Level erstmal dadurch, dass er auf so einer einsamen Insel gefangen ist. Ne? Ob man das da nicht dann irgendwann in Erwägung zieht, ist vielleicht auch noch so eine Geschichte. Aber wir lernen über die Zeit, dass das eben nicht nur wegen der einsamen Insel war.
Ja, also Manny ist nicht nur ein Volleyball, ist nicht nur Wilson.
Das ist auch eine schöne Anspielung mit Hank, ne? Der heißt ja Hank Thompson.
Genau.
Tom Hanks aus Castaway. Ja. Eine schöne Anspielung.
Auf jeden Fall.
Genau. Später findet er ja immer wieder allen möglichen Müll und findet zum Beispiel so einen Korken, den er dem dauernd furzenden Manny dann hinten reinstopft.
Das Regenwasser.
Wo er dann später auch noch drauf eingeht und meint, ein Korken im Hintern, das ist auch Sex. super, herrlich witzig. Genau, das. Und dann findet er eben über die Zeit, die da zusammen überleben, eben immer mehr Funktionen, die Manny hat, wie zum Beispiel, dass er einfach unglaublich viel Wasser speichern kann. Genau,
er kann Wasser speichern, er kann Holz hacken, er kann angeln, er kann Feuer erzünden. Also er ist wirklich ein Schweizer Armeemesser, wenn man das so nennen möchte. Ja, aber was dann auch passiert ist, dass sich die Leiche dann irgendwann, ja, ein bisschen in Anführungszeichen, ich sag oft in Anführungszeichen, aber es ist immer so ein bisschen schwer in Metaphern zu sprechen, dass sie sich verselbstständigt, indem sie auf seine Fragen antwortet. Er plötzlich, und Das wird nicht offen gesagt, aber das könnte sein, dass sich Hank irgendwelche Halluzinationen einbildet. Die Einsamkeit führt ja dann tatsächlich dazu, dass Volleybälle dann irgendwann zu echten Personen werden. Warum dann nicht auch eine Leiche, die ja dann sogar noch zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt ein eigenes Leben hatte. Und ja, die beiden freunden sich an und Manny, die Leiche, versucht dann ein bisschen über die Vergangenheit zu erfahren, an die er sich nicht erinnert. Was ja Sinn macht, wenn das eine Einbildung ist, weil Hank kennt ja auch die Vergangenheit von Manny nicht, weil die haben sich ja gerade erst am Strand kennengelernt sozusagen. aber er hat auch diese kindliche Unschuld, wo er dann einfach nach Sachen fragt, wie was ist Sex und was ist Liebe und was ist Familie und all sowas.
Oder auch, was ist Jurassic Park?
Genau, weil wenn du Jurassic Park nicht kennst, dann weißt du einfach gar nichts.
Und das wird ja dann auch wieder unfassbar schön von den Daniels dargestellt, ne? Wie dann eben diese Leiche halb an so einen Stein gelehnt sitzt und Hank dann mit einem großen Tuch und selbst gebastelten Figuren Titanic oder eben auch Jurassic Park nachspielt.
Genau, und das ist jetzt, da sagst du jetzt eine Sache, die ich ganz besonders wichtig finde. Und der Film hat ein wunderschönes Production Design und dieser Fantasy-Aspekt, der wird dann immer größer, weil die dann einfach irgendwelche unglaublichen Sachen aus dem Müll und den Zweigen und Ästen des Waldes bauen. Zwischenzeitlich, also er baut sich ein Kostüm, er baut sich einen Bus. Also die Szene in dem Bus ist mit das Schönste, was ich jemals in so einer Komödie gesehen habe. Also so viel Mühe und Liebe und praktische Effekte und all diese Sachen, die da drin sind. Ne?
Wie auch animiert, dass der Bus fährt, ne? Dass es alles so ein bisschen wackelt und dieses Plastikteil, was er an die Seite hält und dann die Bilder vorbeifahren lässt und man sieht eben wirklich ja nur unseren toten Daniel Radcliffe, der dann
das
so...
Das ist der Hammer, das ist einfach
das
der Hammer.
Ist so gut gemacht.
Was aber dann auch wieder so ein bisschen dafür sprechen könnte, dass sich das alles möglicherweise nur in seinem Kopf abspielt. Okay. Denn wer würde das alleine schon so hinbekommen? Aber das macht es halt so ein bisschen magisch. Und dieses Mindset, was die beiden Regisseure haben, als sie diesen Film gemacht haben, also praktische Effekte, die Hauptperson strandet auf einer einsamen Insel und baut sich dann all diese Erinnerungen und diese Szenen dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln dann aus den Sachen zusammen, die er so gerade in Reichweite hat. Und jetzt frage ich dich mal eins. Ist dir der Soundtrack aufgefallen?
Ja, und ich habe auch gelesen, dass der Soundtrack schon vorher gemacht wurde und der dann quasi live beim Drehen immer wieder abgespielt worden ist, um eben die Stimmung dann gut übertragen zu können.
Hast du dir einen Song davon angehört?
Nicht komplett, aber mir ist der Soundtrack auf jeden Fall aufgefallen. Also
bis auf kleine, kurze Parts, wo mal so ein wirklich so ganz sporadisch, unterschwellig so ein Klavier mit drin ist, ist der komplette Soundtrack a cappella. Das sind alles selbstgemachte Sounds mit dem Mund. Also die Harmonien, die Lyrics, die Soundeffekte von den Drums und so. Das sind einfach alles Hank, der mit dem Mund Hilfsmittel, die er gerade in der Nähe hat, irgendwelche Geräusche erzeugt. Und daraus hat er ein... Also dieser Soundtrack ist wunderschön. Also, dass der nicht den Oscar gewonnen hat in dem Jahr, ist eine Frechheit. Also, alle, die jetzt gerade zuhören, und manche sind ja gerade dann auf Spotify, dann gebt mal ein Swiss Army Man Montage. Also Montage. Das ist ein unglaublich schöner Song. Also wirklich wunderschöner Song. Komplett in A Cappella. Und dann sogar mit den Gesangslinien von Daniel Radcliffe und Paul Daniel mit dazu. Also die sind sogar auf den Soundtracks mit drauf. Als Stimmen.
Oh ja.
Und das ist wirklich so eine Sache, die ist mir beim ersten Mal, als ich im Kino saß, nicht aufgefallen. Mhm. Aber als ich den dann zu Hause nochmal geguckt habe und dann halt so mit Audiokommentar und so weiter und dann achtet man ja auf die Sachen, die so links und rechts passieren und dann ist mir aufgefallen, ey, ist der Soundtrack a cappella? Ist der irgendwie so Beatbox-mäßig? Und ich dachte so, krass. Ist das jetzt denn ernst? Die haben sogar den Soundtrack sogar mit der Story verbunden. Das ist so geil.
Ja, das gibt dem Ganzen echt noch ein Level. Ne? Vor allem fand ich, also jetzt, wo du sagst, ja, ne, da klingelt's, ich finde, Das ist aber so gut wieder produziert und dass das wirklich auch ein komplettes Orchester hätte sein können, ne, was einem da die Action-Szenen darbietet, aber dass das dann alles im Endeffekt nur a cappella ist und dann so gut produziert und so gut, ja, ich sag mal, abgemischt, damit es dann wirklich auch so klingt, das ist echt der Wahnsinn.
Es ist wirklich der Wahnsinn, vor allem weil es halt einfach so schön zu dem passt, was in dem Film passiert. Ne? Das ist so dieses handwerkliche Selbermachen, praktisch und ohne die Technologie eben. Das hat mich total geflasht. Ja, dann wird es ja dann in dem Film auch ein bisschen philosophisch. Und zwar geht es dann ja auch nicht nur um diese existenziellen Fragen, die der Hank dann der Leiche Manny dann so ein bisschen erklärt, während sie unterwegs sind. Also zwischenzeitlich finden sie dann so ein Sportmagazin mit einer erotischen Badenixe, die der tote Manny dann beäugelt und plötzlich regt sich was in seiner Brust und in seiner Hose. Das sind dann natürlich so Szenen, wo der Moment schön eingeleitet wird, um dann über was Existenzielles zu sprechen, ne? Also wie wir Menschen mit unseren Körpern umgehen, wie uns komischerweise Sachen peinlich sind, die ganz natürlich sind und warum die Gesellschaft dann so einen gewissen, so einen Blick auf einen wirft und alles, was der Hank dann auch immer erzählt, ist das dann immer so, ja, aber das macht man ja nicht oder meine Mama hat mir damals immer verboten, das zu machen und so weiter. Das lässt dann schon unterschwellig so eine gewisse Kritik an der Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft so mit so andersartigem oder zumindest so verpönten Sachen umgehen, die eigentlich vielleicht einfach nur natürlich sind. Und das finde ich auch interessant, denn diese tiefe Menschlichkeit, die in jedem Dialog gezeigt wird, die wird auch öfter mal unterschwellig gemacht, weil ganz am Anfang die erste philosophische Diskussion über menschliche Körper haben sie relativ am Anfang, wenn Manny fragt, was Kacke ist. Und ja, dann erklärt Hank dann natürlich dann die Kacke. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er zitiert dann ja so ein berühmtes Kinderbuch. Und das Kinderbuch heißt Jeder muss mal pupsen. Das gibt's im Englischen auch und das heißt Everybody's gotta poop. Das ist halt so ein Kinderbuch, wo den Kindern dann erklärt wird, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man mal pupsen muss. Ne? Also es ist ganz unschuldig eigentlich. Und
Ist es das,
dieses,
was er in die Bibel reinmalt?
genau, das ist das, was er mit Kacke in die Bibel reinzeichnet. Und jetzt, also man muss schon wirklich richtig dumm sein, nicht zu erkennen, dass das möglicherweise eine Bedeutung hat. Wenn man mit seiner eigenen Scheiße ein Kinderbuch darüber, dass die menschlichen Regungen ganz natürlich sind, in ein Buch reinzumalen, wo die menschlichen Regungen systematisch verteufelt wurden, Stichwort Masturbation und all sowas, ne? Also, ich finde, das ist schon echt eine neue Form der Genialität, wie das umgesetzt wurde.
Es ist irgendwo subtil, aber auch extremer Sprung mit dem Hintern ins nackte Gesicht. Also
Richtig,
so eine
und
geile Kritik, die ist echt super stark.
es ist auch, keine Ahnung, es hat auch irgendwie zu sagen, dass es da möglicherweise auch eine Verbindung gibt, ne, zwischen dem göttlichen Uns und dem Menschsein an sich, ne, diese Verbindung. Und das wird dann nicht kommentiert, sondern das siehst du dann einfach und denkst dir dann deinen Teil dazu und hoffentlich verstehst du, aber wenn nicht, dann hast du halt einfach einen Joke, so über den du dann auch
Verpasst.
auf, ja, oder über den du einfach oberflächlich lachen kannst, ne? Also
Naja, das
das ist dann
stimmt.
ja, da scheiden sich dann ja die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, können das auf verschiedenen Ebenen gut finden. Und also das ist meiner Meinung nach das beste Level an der ganzen Sache, dass es nicht nur eine Schicht von Metaphern gibt, die in dem Film drin sind, sondern dass es halt viel mehr ist. Man könnte den Film gucken und man findet so einen Film über, wie man ein Kind erzieht, weil das ist essentiell das, was Hank mit Manny macht. Oder du könntest den Film gucken und du findest einen Film über die Art und Weise, wie sich zerbrochene Menschen gegenseitig helfen. Das ist ja auch nicht neu, ne? Also Selbsthilfegruppen, da redet man mit Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, um kollektiv den Schmerz zu lindern. Und das ist auch nichts anderes als das, was wir da sehen. Oder du könntest den Film gucken und du findest eine Geschichte über Einsamkeit und die Kraft, von Liebe und wie man Hoffnung findet. Oder du könntest den Film gucken und du findest eine Geschichte über einen Typen, der mit einem furzenden Toten abhängt. So. Ja. Kannst du auch machen, ne? Wenn du da überhaupt nicht reinlesen willst.
Nein, aber genau, das Tolle ist, viele Level, auf denen du das Ganze gucken kannst.
Genau, und das Tolle ist, dass jedes davon komplett valide ist, weil der Film ist all dies. Mhm. Und wahrscheinlich sogar noch mehr, was ich jetzt noch gar nicht, vielleicht selber noch nicht entdeckt habe. Aber so wie halt eben auch das Schweizer Armeemesser, der Schweizer Armeetote, ist auch der Film in der Lage, all diese Sachen zu sein. Das ist meiner Meinung nach das Beste an dem Film.
Es ist wirklich, also das, auf so eine Idee muss er auch erstmal kommen und das dann auch noch so umzusetzen. Weiß man irgendwas, wie lange sie an dem Buch geschrieben haben? Hast du da irgendwelche Infos?
Leider nicht, nee, das, keine Ahnung.
Ich stelle mir das als unfassbar langen, extrem krassen Prozess vor.
Oder die sind einfach so genial, dass sie das in einem Wochenende rausgeballert haben.
Genau, nachdem sie sich mit Lil Wayne und dem... im Video ordentlich einen weggeballert haben, haben sie noch den Film gemacht.
Ja,
also unfassbar.
Da wirklich wunderschön. Und fällt dir denn noch mehr ein? Also wir...
Ich fand, also eine Sache, die ich auch sehr schön finde, das ist dann ein bisschen später im Film, ist auch noch so eine kleine typische Kritik an vielleicht unserer heutigen Gesellschaft, ist, er kommt ja der Zivilisation immer näher und sieht irgendwann dann auf seinem Handy, dass er doch wieder Empfang hat.
Genau, es stellt sich heraus, dass er nicht auf einer einsamen Insel gestrandet
genau.
ist.
Genau. Und man hat vielleicht noch 1 oder 2% Akku und könnte eben nach Hilfe rufen oder sonst was machen. Was er aber macht, ist das Instagram von dieser Frau, auf die er so steht, zu checken. Und ich finde, das ist so sinnbildlich für unsere Generation vielleicht auch, die so viel auf Instagram abhängt oder noch Generationen, die jetzt nach uns kommen,
die so ja, viel lass von... Das ist interessant, weil das lese ich zum Beispiel, ich persönlich habe das ein bisschen anders interpretiert, aber gerade diesen Teil, finde ich, sollte man erwähnen, denn anfangs denken wir ja erstmal, das Handy ist das von dem Toten und das Bild von dem Mädchen ist seine Freundin oder so und wir sehen dann diese wunderschönen eine Busszene, wie er das dann nachstellt, wo er sich selber dann als das Mädchen verkleidet und dann mit der Leiche dann so Sachen nachspielt, wirklich wunderschön erzählt. Also wem da nicht das Herz aufgeht, ne? Also der
oder meine Träne wegdrücken musste.
Genau, der hat kalt. Möglicherweise den Film dann der ist dann einfach nicht dafür gemacht, aber gut. aber dann finden wir hinterher heraus, also wir sehen dann ja in diesem Flashback auch, was wirklich passiert ist. Und das bricht einem sogar noch mehr das Herz, weil wir dann herausfinden, dass er diese Frau einfach aus der Ferne bewundert, sie ohne ihr Wissen fotografiert hat, weil er sich nicht getraut hat, sie anzusprechen, wenn sie im Bus neben ihm sitzt. Und möglicherweise hat er dann auch gesehen, er findet sie, beziehungsweise stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit in dem Wald hinter ihrem Haus gechillt hat mit der Leiche. Also möglicherweise war das gar kein beschwerlicher Weg, den er da auf sich genommen hat, sondern möglicherweise waren das nur ein paar hundert Meter bis zum Strand, ne, wie man dann am Ende herausfindet. Möglicherweise wusste er ja auch schon, dass die eigentlich glücklich verheiratet ist und ein Kind hat.
Ach so. Ja, okay. So könnte man das. Aber er wirkt halt so erstaunt in dem Moment, habe ich jedenfalls so rausgesehen.
Wahrscheinlich, weil er da aus seiner Illusion, die er sich aus seiner Einsamkeit heraus zusammengebaut hat, da dann plötzlich rausgerissen wird.
Das ist möglich.
Dann kommt ja auch, hört ja auch Manny auf, mit ihm zu reden. Ne?
Genau. Und da finde ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, wo du da eben noch gerade drüber sprachst, dass Hank ja so getan hat, als wäre das Mannys Freundin und er sollte dafür kämpfen, dass sie wieder zurück in die Zivilisation kommen. Er hat ihn ja damit angelogen und deswegen ist Manny ja auch extrem angepisst. Hm. Und ich finde, das ist auch nochmal so eine kleine Kritik an Erziehungsmaßnahmen, die es ja bei uns oder bei dir wahrscheinlich vielleicht auch gab. Ne? Wir haben auch an den Nikolaus oder ans Christkind geglaubt und waren, also ich war zum Beispiel extrem enttäuscht, dass es das alles nicht gab.
Hey, ich bin ehrlich gesagt in einem Haushalt groß geworden, ja, wo das nie wichtig war. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt nie.
Ja, hast du es gut.
Ja, nee, warum? Also ich hätte mich sicherlich als Kind auch über ein bisschen Illusion gefreut, aber
nein,
bei uns war das nicht so.
Ja, okay, gut. Aber ich finde, das ist eben auch was, diese kleine Kritik an vielleicht den Notlügen von Eltern. Weil ich finde schon, dass die beiden so ein, zwar auch ein freundschaftliches Verhältnis natürlich haben, aber an gewissen Situationen versucht Hank ja Manny was beizubringen. Und da ist er ja einfach eher der Erwachsene von den beiden oder der ja, Vater, Mutter, was auch immer. Und dadurch, dass er ihn eben mit einer Lüge quasi wieder zum Leben motiviert, das, ich finde, das hat auch dann nochmal so
ja,
einen schwierigen.
Er sagt zu der Leiche halt all die Dinge, die er eigentlich hören müsste. Die er gebraucht hätte.
So. Von seinem Vater, von dem er ja extrem enttäuscht ist, ja.
Ja, oder von überhaupt irgendjemandem, ne? Also, er ist ja nicht an der Schlinge angekommen, wenn er irgendjemanden gehabt hätte. Und das scheint dann ja so zu laufen. Ist dir aufgefallen, dass die Schauspielerin, das Mädchen da spielt, in das er sich da so ein bisschen verliebt hat, ist dir aufgefallen, dass wir die auch letzte Woche schon besprochen haben?
Mary Elizabeth Winstead.
Genau, die ist nämlich auch aus der Love, Death, Robots Folge mit der Zivilisation im Gefrierfach.
Jau. alles kommt wieder.
Sie ist auch die Ramona Flowers aus Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Auch ein richtig toller Film. Aber ja, das ist dann immer einfach so ein trauriger Twist am Ende, wo wir dann merken, dass das möglicherweise alles eine komische Richtung eingeschlagen hat. Und dann kommt natürlich auch der Moment, wo man sich denkt, so ist er vielleicht irgendwie nur ein Stalker oder so? Weil die gucken ihn dann alle ganz, ja, so leicht angewidert an. Und dann kommt der Moment, wo er das umarmt. Denn dann hören wir einen Furz. Ja, dann endet der Film möglicherweise doch noch auf einer glücklichen Note. Das lässt natürlich auch wieder Interpretationen in verschiedene Richtungen zu, aber da würde ich jeden einfach mal zu anhalten, sich den Film selber anzuschauen. Mhm. Auch wenn ihr jetzt das gehört habt und euch nicht vorstellen könnt, dass das etwas sein könnte, was euch interessiert. Denn ja, ich gebe zu, das ist schwer zu verkaufen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dachte, dass der Film in der Form eigentlich gar nicht existieren dürfte. Weil welches Filmstudio hätte nach diesem Pitch echt gesagt, ja, ey, klar, kein Problem, hier hast du 40 Millionen oder was der gekostet hat. Oder
ja, gar nicht
20.
Mal so viel. Gar nicht mal so viel. Ich glaube nur 3 oder 4. Also echt wenig.
Richtig, genau. Das ist nämlich eigentlich ein Low-Budget-Film, der wirklich mit tollen Leuten zu mehr geworden ist, als es aussieht. Mhm. Und auch die beiden Hauptdarsteller haben wahrscheinlich deutlich unterhalb ihrer normalen Gage zugesagt, einfach weil das Projekt so interessant war. Mhm. Ne? Wie das halt ist mit Kunst, ich glaube, da kann man halt eben die große breite Masse, die im besten Falle ins Kino geht, nicht immer mit abholen. Aber der Film ist auch von, ich glaube, A24 oder wie heißt das Filmstudio, was diesen Film produziert? Ich glaube, A24 heißen die. Oder A21. Eins von beiden. Irgendwas so in der Art. Auf jeden Fall, die sind ganz berühmt dafür, dass die Low Budget in also in so einem gewissen Maße, also wir reden hier immer noch über Millionen, aber die wirklich kleineren Filme dann auch mit einem guten Produktionsteam ausstatten und dann auch mal ein Risiko eingehen, was sich dann aber auch in den meisten Fällen auszahlt, auch wenn der Film dann hinterher kein Erfolg wird. Das sind meistens Filme, über die dann tatsächlich noch lange gesprochen wird, so wie wir jetzt auch über Swiss Army Man sprechen. Der Film wird nicht in Vergessenheit geraten und er wird auch sicherlich lange noch so ein mit Stolz erfüllter Punkt in der Vita von den beiden Schauspielern sein.
Das glaube ich auch.
Heißt das Filmstudio.
Ah, okay. Allein. Also da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, aber es wirklich hinzukriegen, sowas Lapidares wie eben Fürze so gut und ne, als Metapher für das Ganze zu verkaufen. Es ist ja der Furz wird ja deswegen so gut verwendet, weil eben Manny zu Hank sagt, du kannst nicht mal in meiner Nähe furzen, ohne dass es dir peinlich ist. Obwohl die beiden sich ja als Friends dann im Endeffekt verstehen. Sie haben sich ja gegenseitig durch den Dschungel geschlagen. Und trotzdem ist es ihm dann peinlich, vor ihm zu furzen und macht das dann so hinterm Baum versteckt. Das ist einfach die simpelste, aber in dem Sinne auch perfekteste Art und Weise, um eben sowas zu beschreiben, wie eben auch Freundschaft funktioniert und wie eben bestimmte Dinge, die bei uns in der Gesellschaft eben ja nicht so gern gesehen sind oder gern gehört oder gern gerochen sind.
Ja, und das der Film, der macht ja dann auch ein ganz klares Statement darüber, wie man davon halt loskommt und oder sich zumindest so ein bisschen davon befreien sollte. Und über die beste Szene in dem ganzen Film oder neben der Busszene meiner Meinung nach die wichtigste Szene im ganzen Film, haben wir noch gar nicht gesprochen, wo die beiden über diese komische Pipeline da laufen und dann ins Wasser fallen und die beiden küssen sich. Sogar ziemlich romantisch inszeniert, auch wenn es eher darum geht, Sauerstoff auszutauschen. Aber auch das ist echt wunderschön. Und wann siehst du mal, jetzt mal abgesehen von Brokeback Mountain, wo das halt sehr deutlich gemacht wurde, aber wann siehst du mal so eine Szene von zwei bekannten Schauspielern, die dann in so einen märchenhaften Kuss miteinander verknotet sind, der dann sogar noch irgendwie so einen richtigen
Knalleffekt?
Ja, so einen Punkt in der Story darstellt, einfach so einen Wendepunkt. Fand ich besonders. Also ich finde,
Das stimmt, das sieht man also eher gar nicht.
Okay, also ich glaube, jetzt haben wir den Film relativ gut umschrieben und verkauft. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir wissen wollen, wie euch der Film gefallen hat. Und da bin ich echt besonders gespannt, denn das wird nicht jedem gefallen. Und ich habe ja jetzt auch verschiedene Ebenen aufgezählt, in denen man da rangehen kann. Und möglicherweise spricht ja eine oder andere davon zu euch als Zuschauer. Lasst uns mal wissen, wie euch Swiss Army Man gefallen hat und vor allem, was wir nächste Woche oder übernächste Woche mal anschauen sollten. Jetzt.
Na, du musst jetzt noch die E-Mail-Adresse verraten, damit die Leute wissen, wo sie hinschreiben sollen.
Du hast recht. Das macht ihr am besten, indem ihr mir eine Mail schreibt an redaktion@intronauten-verlag.de. Da kann gerne auch allgemeines Feedback zurückkommen. Also wir sind ganz interessiert an allen möglichen Meldungen. Ich lese das alles. Ich beantworte auch alles. Zumindest, wenn das eine Antwort erfordert. Und wir würden uns wirklich über Feedback freuen. Auch Kritik, Lob, alles Mögliche. Der Podcast soll ja auch besser werden und so langsam bekommen wir auch eine gewisse, ja, ich will jetzt ungern Fanbase sagen, aber es gibt
Zuhörerschaft.
Leute, die Zuhörerschaft, die auch regelmäßig zurückkommt und die sollen uns auch gerne dann auch mal wissen lassen, worüber wir als nächstes mal sprechen sollen. Und wenn ihr selber schreibt, auch gerne lasst uns mal eure Gedanken zu Schreibtipps und Techniken irgendwie zukommen. Das würde mich auf jeden Fall persönlich auch sehr interessieren.
Oder wenn sie irgendwelche Fragen in die Richtung auch nochmal haben, ne? Wenn
genau,
man vielleicht beständig schreibt, wie man, wir haben ja schon über alles Mögliche gesprochen, vom Charakterdesign über Prämissen etc. Aber es gibt, finde ich, beim Schreiben immer wieder Momente, wo man hängen bleibt. Und du, der jetzt schon zwei Bücher komplett fertig geschrieben hat, und ich, der genau mittendrin steckt, sind, glaube ich, da ganz gute Ansprechpartner.
Auf jeden Fall. Also vor allem, weil wir beide auch gerade mittendrin sind im Schreiben, ne, an verschiedenen Stellen. Gut, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, das soll es zu Swiss Army Man gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, euch den anzugucken, den könnt ihr auf Amazon Prime sehen. Nächste Woche wollen wir mal über ein Anime sprechen. Und ich bin echt kein Anime-Kenner. So. Ich habe die wichtigen Filme gesehen, also Ghost in the Shell, Akira und sicherlich die ein oder andere Serie auch, Death Note und so. Aber da ist jetzt auf Netflix einer drin, den der wohl so gut angekommen ist, dass der sogar einfach in Mainstream in der westlichen Welt sozusagen wirklich Wellen geschlagen hat. Und der Film heißt Your Name. Und da wollen wir nächste Woche mal drüber sprechen. Einfach um, wie immer auch ein bisschen verschiedene Welten irgendwie zu zeigen. Ne, wir hatten ja die animierten Short Stories. Jetzt haben wir hier mal so einen super wirschen, einzigartigen Kunstfilm gehabt. Und jetzt wollen wir mal nächste Woche über ein Anime sprechen. Ich möchte außerdem noch darauf hinweisen, dass unsere Bewerbungsfrist für die nächste Endstation-Anthologie so langsam ihrem Ende entgegenrückt. Solltet ihr also immer noch Bock haben, daran teilzunehmen, dann sendet mir eure Kurzgeschichte. Das Thema ist Albtraum. Es darf also gerne auch ein bisschen düster werden, ob ihr eine Horrorgeschichte habt, eine Mystery-Geschichte. Es kann auch irgendwas komplett anderes sein, sofern es irgendwie das Thema Albtraum tangiert. Lasst es surreal sein, lasst es mystisch sein. Ich bin da auf jeden Fall für alles offen. Wir checken das dann durch und es sind schon einige echt coole Sachen angekommen. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber wir wollen auf jeden Fall ziemlich viel anbieten. Deswegen schickt uns auch da eure Inserate noch rechtzeitig zum Schluss der Aufnahme. Wie nennt sich das?
Meldeschluss?
Nee. Einsendeschluss?
Einsendeschluss.
Genau. Sendet uns da rechtzeitig zum Einsendeschluss noch eure Inserate und das soll es dann, denke mal, für diese Woche gewesen sein. Tobias, hattest du Spaß?
Ich Ich hatte auf jeden Fall Spaß und ich wollte auch noch kurz erwähnen, dass wir ja am 15. Juni in Unna zu sehen sind, im Sinskin Tattoo Studio.
Richtig, genau. Schön, dass du mich daran erinnerst. Das ist eigentlich eine gute Idee, das auch mal hier unseren Zuhörern zu sagen. Den Facebook-Event findet ihr sicher, wenn ihr einfach nur Intronautenverlag oder Sinskin Tattoo eingibt. Du hast vollkommen recht, am Samstag, den 15. Juni, da könnt ihr uns mal live sehen. Wir beide und noch ein paar andere nette Kollegen sind dann dort, also das Ganze läuft unter dem Titel Syntronauten Poetry, weil mein Tattoo-Studio und ich, wir haben uns gedacht, wir könnten ja mal gucken, was man mit Tinte noch so machen kann, außer sie unter die Haut zu stechen. Und da fiel uns ein, eigentlich könnte man ja auch mal was Cooles vorlesen. Und dann haben wir uns eben dazu entschlossen, einen Poetry-Abend zu machen. Und ich werde unter anderem eine unveröffentlichte Schmerzflimmern-Geschichte vorlesen und ja, noch ein paar andere Überraschungen mitbringen. Vielleicht sogar tatsächlich was aus meinem neuen Buch. Tobias hält seine Karten noch bedeckt, was seinen Beitrag angeht. Aber auch da bin ich sicher, dass es sich lohnen wird. Und selbst wenn ihr einfach nur vorbeikommen wollt, um uns mal ins Gesicht zu sagen, wie scheiße wir sind, dann könnt ihr das machen. Der Eintritt ist frei und jeder, der kommt, bekommt sogar noch möglicherweise, ich muss noch checken, ob ich das so hinbekomme, bekomme ja sogar noch ein paar Goodies mit auf den Weg. Ja, wir haben geklärt, dass du Spaß hattest. Das finde ich super.
Wie
Deswegen
immer.
bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt auf Wiedersehen zu sagen.
Mach's gut.
Ciao.